Die internationale Raumstation, über 400 Tonnen schwer, so groß wie ein Fußballfeld. Dass dieses komplexe System natürlich versorgt werden muss, das versteht sich von selbst. Und hierzu stehen eine ganze Reihe von Transportsystemen zur Verfügung. Und so wurde am 13. Juli 2014 der private Cygnus-Transporter im Auftrag der amerikanischen Weltraumbehörde NASA zur internationalen Raumstation geschickt, benannt nach der verstorbenen Shuttle-Astronautin Janice Voss.
T-minus 10 seconds.
CBC slew test initiated.
Mark.
And 10 seconds to launch.
5, 4, 3, 2, 1. And we have ignition.
And we have liftoff of Antares for the Orb 2 mission from the Wallops Flight Facility, delivering Cygnus on its second commercial resupply service to the International Space Station.
Antares off the pad. SS Janice Voss on its way with the Orbital 2 Science Research Supply Mission to the International Space Station.
TBC nominal. Attitude is nominal during flyout.
Am Telefon begrüße ich hierzu den Herrn Fellenberg von den Essener Raumfahrtinformationen. Schönen guten Tag, Herr Fellenberg.
Schönen guten Tag.
Ehe wir zu dem Transportsystem kommen, zu den Versorgern, Herr Fellenberg, 6 Besatzungsmitglieder arbeiten auf der Internationalen Raumstation zurzeit, darunter unser deutscher ESA-Astronaut Alexander Gerst, und das seit 2 Monaten. Wie schaut es zurzeit auf der Internationalen Raumstation aus? Es gab ja immerhin in Verbindung mit der Fußball-Weltmeisterschaft oder mit Jahrestagen oder aber auch mit Schulklassen Interviews und Live-Zuschaltungen zu verschiedenen Anlässen. Aber darüber hinaus gibt es eine ganze Masse von Wissenschaft zu leisten. Das ist aber nicht nur der Alltag, sondern eben auch Wartungsarbeiten und Ähnliches ist zu verrichten und das Empfangen von Versorgungsgütern.
Ja, natürlich gibt es eine gewisse Routine, wenn man dann in der Raumstation angekommen ist. Wir hatten ja darüber berichtet vom Start und Überstieg dann in die Raumstation. Dann sind die ersten Tage natürlich noch etwas voller Emotionen, auch von der Größe der Station und den Arbeitsmöglichkeiten. Aber dann beginnt eigentlich der Alltag auf der Raumstation. Und das war natürlich auch bei Alexander Gerst so. Ich will mal sagen, es gibt eine solche Fülle zu tun, wenn man einen solchen Tagesablauf sieht, dass sich die Astronauten nicht etwa den ganzen Tag sehen. Da sind mal 2 in einem Modul, die russischen Kollegen sind in dem anderen Modul, ein Amerikaner ist im japanischen Modul. Also hier ist eine ganze Menge an Forschungsarbeiten zu leisten, die auch nicht zentral an einer Stelle sind. Zwischendurch gibt es immer mal die Möglichkeit, etwas abzuschalten. Gemeinsame Essenspausen sind dabei und natürlich viel körperliches Training. Und Training, Fußball, Fußball-WM, der Herr Gerst ist ein sehr großer Fußball-Fan und hat natürlich viel Spaß daran gehabt, wie wir ja alle, glaube ich, an unserer Nationalmannschaft. Einige Spiele konnte er bloß immer stückchenweise sehen. Dabei natürlich besonders interessant das Spiel USA gegen Deutschland, weil seine beiden amerikanischen Kollegen dort oben mit ihm gewettet hatten und dadurch dann ihre Haare losgeworden sind, also eine Glatze geschoren bekam von Herrn Gerst. Und das letzte Spiel hat er dann doch in größeren Umfang sehen können. Aber wie gesagt, die Arbeitszeiten sind dort so fest eingeteilt, dass da für solche Dinge natürlich wenig Zeit bleibt. Schön, dass eben noch diese Zeit zumindest beim letzten Spiel blieb. Es gibt natürlich auch immer wieder Probleme in solcher Raumstation. Wie Sie schon sagten, es muss sehr viel gewartet werden. Neben den normalen Dingen, die dort gewartet werden, kommt es dann auch mal zu einem Problem, mit dem man nicht rechnet. Zum Beispiel hat ein Teil, ein Schrottteil, ein ganz kleines Teil, einen Radiator der Raumstation beschädigt. Diese Radiatoren sind dazu da, Wärmeableitung zu machen. Es entsteht ja sehr viel Wärme in der Raumstation, die abgeführt werden muss, auch über die großen Solarzellen, Ausleger und so weiter. Dafür gibt es diese Radiatoren. Und dort ist einer beschädigt worden, aber nicht so, dass es jetzt ein kritischer Zustand wäre. Man wird sich das sicherlich etwas genauer angucken bei einem der nächsten Ausstiege. Ein Ausstieg steht an für den 18. August. Es ist ein weiterer russischer Ausstieg, bei dem einige Montagearbeiten im russischen Segment durchgeführt werden. Dazu kommt dann die Vorbereitung auch auf einen amerikanischen Ausstieg oder besser gesagt einen amerikanischen europäischen Ausstieg, weil der Alexander Gerst dort mit aussteigen wird. Das ist auch noch 4. August vorgesehen. Sollten nicht alle Arbeiten bei diesem Ausstieg erledigt werden können, das bezieht sich auch auf Materialexperimente auf dem europäischen Modul Columbus, dann würde man auch noch einen zweiten Ausstieg durchführen mit Alexander Gerster. Ich denke mal, er ist ja jetzt schon voller Spannung auf das Erlebnis, neben der Raumstation herschweben zu können und dort draußen zu arbeiten. Und Sie sagten es schon, natürlich muss die Station versorgt werden. Diese Cargo-Missionen sind sehr, sehr wichtig. Eine, die schon sehr weit verschoben werden musste, weil es am 22. Mai eine Explosion bei einem Triebwerkstest gab, Triebwerk AJ-26, wie es für die Trägerrakete des Cygnus-Transporters gebraucht wird, hatte nicht funktioniert und so musste man natürlich die Trägerrakete überprüfen. Cygnus Orb 2 konnte dann am 13. Juli doch ganz erfolgreich starten. Am 16. Juli wurde das Fahrzeug mit dem Greifarm eingefangen und an Harmody Nadir, also an dem zur Erde gerichteten Punkt von Harmody, angesetzt. Und dort sind natürlich sehr viele Gerätschaften drin. Insgesamt knapp 1.494 Kilogramm an Versorgungsgütern wurden zur Station transportiert, darunter auch wieder 32 kleine CubeSat-Satelliten, die nach und nach ausgesetzt werden sollen. Auch hier wird Alexander Gerst mit Hand anlegen. Das Aussetzen erfolgt aus dem japanischen Modul Kibo und diesmal ist kein Japaner an Bord, aber die ESA leistet dabei dann, man kann sagen, Starthilfe. Dieser Transporter wird bis 15. August an der Station bleiben. Jetzt Ende des Monats war ja dann noch ein Progress-Transporter M24M zur Station gebracht worden und schließlich mit etwas Verzögerung, aber da denke ich mal, werden wir in der nächsten Ausgabe ausführlicher darüber berichten können, ATV-5, der letzte europäische Transporter, der zur Versorgung der Raumstation dient, steht auf dem Startplatz in Kourou. Und ich denke mal, wir werden dann den letzten Flug dieses ATV auch würdigen können. Er trägt den Namen Georges Lemaitre. Soweit die Ereignisse jetzt auf der ISS und was in den nächsten Tagen und Wochen dort noch ansteht.
Herr Fellberg, es gibt auch ein Jubiläum, nämlich was 45 Jahre zurückliegt.
We copy you down, Eagle.
Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot.
Ich denke mal, wer alt genug ist, um diesen Tag oder diese Ereignisse von vor 45 Jahren noch im Gedächtnis zu haben, wird sich bestens daran erinnern, wird auch genau wissen, wo er an diesem Tag, an diesem 20. Juli, 21. Juli 1969 war, als Neil Armstrong als erster Mensch den Mond betrat, als erstmals Menschen auf dem Mond landeten. Am 16. Juli starteten ja Armstrong, Aldrin und Collins in ihrer Apollo 11 Kapsel zu dieser Mission, zur ersten Landung auf dem Mond, und die Raumfähre Adler, das Lunar Module, landete dann am 20. Juli, am Abend des 20. Juli auf dem Mond, und am frühen Morgen unserer Zeit, am 21. Juli, verließen Armstrong und danach Aldrin die Mondlandefähre. Das Ganze ist Geschichte, bekannte Geschichte mit dem ersten Fußabdruck auf dem Mond. Es folgten noch weitere Missionen, bevor das Apollo-Programm dann eingestellt werden musste aus finanziellen Gründen. Und seither, man hat es damals absolut nicht für möglich gehalten, dass man 45 Jahre danach noch keine weitere bemannte Mondmission hat. Und es sieht da auch nicht so aus, als wenn in den nächsten Jahren eine bemannte Mondmission folgen würde. Also eine sehr, sehr lange Pause zwischen dem letzten Mann auf dem Mond und irgendwann jemand, der dann wieder auf dem Mond landen wird. Die drei Astronauten, Armstrong ist ja leider schon verstorben. Aldrin und Collins hatten jetzt einen kurzen Auftritt, weil dort in Cape Canaveral ein Gebäude nach dieser Mission benannt wurde und nach Armstrong. Ich sage mal, der Herr Collins ist in der Zwischenzeit auch schon an die 85 und nicht mehr ganz so tough. Und der Einzige, der wirklich noch in der Öffentlichkeit steht, ist Aldrin. Der allerdings hat es nie verwunden, die Nummer 2 zu sein, und das gibt er ganz offen zu. Aber es ist nun mal so, Neil Armstrong war der erste Mann auf dem Mond.
Aber man muss auch sagen, er spricht nicht neidvoll von seinem Kollegen, sondern er tut alles dafür, dass er Neil Armstrong eben auch auf dem gebührenden Platz hält.
Das war nicht immer so. Jetzt ist es so, das stimmt. Aber das fing schon vor dem Flug an, was er alles versuchte, auch hinter den Kulissen dafür zu sorgen, dass ja der Pilot der Mondfähre zuerst aussteigen müsste. Aber das war, kam dann doch anders.
Und wir werden sicherlich ein halbes Jahrhundert hinter uns bringen und immer noch nicht wieder einen Menschen auf dem Mond haben. Interessanterweise verstärkt das natürlich dann absurde Theorien, wie eben in Richtung Verschwörung, dass also nie ein Mensch auf dem Mond gewesen ist.
Ja, hier gibt es ja Lügendokumentation und ich denke mal, die NASA hat und NASA-Forscher haben da auch nachgewiesen, dass all das, was dort erzählt wird, eben, ja, ich sag mal, Mumpitz ist. Und der Herr Aldrin hatte mal darauf recht hart reagiert, indem er einem Journalisten, der immer wieder hartnäckig danach hakte, einen Haken verpasste. Es ist so, dass es natürlich nervig ist. Aber ich denke mal, das ist mit allen großen Ereignissen so. Es gibt da Verschwörungstheoretiker, die zu jedem irgendwelche Fakten finden, die sich zum Schluss herausstellen, dass es keine Fakten sind. Aber wer nur diese Seite hört, der denkt doch schon, da könnte was dran sein. Also ich sage mal, wir können uns alle ganz gewiss sein, hier waren Menschen auf dem Mond. Und wir haben in der Zwischenzeit vom Lunar Reconnaissance Orbiter die Mondlandefähre gesehen, die umgestürzte Flagge. Wir haben die Fußabdrücke gesehen, wir haben die Geräte gesehen, die dort aufgebaut wurden von allen bemannten Mondmissionen. Und ich denke mal, das sollte uns als Beweis doch reichen.
Und ich gehe mal davon aus, dass in spätestens 15 Jahren doch wieder Menschen auf dem Mond stehen werden.
Wir hoffen, ich sage mal, 15 Jahre ist so ein Zeitraum, wo man davon ausgehen kann. Die Frage ist, ob man Englisch, Russisch oder Chinesisch spricht.
Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11.
Zu hören ist immer noch das Raumfahrtjournal. Wir kommen zum astronautischen Tagebuch mit der Ausgabe Juni 2014. Wir informieren darin über alle Missionen, die in diesem Zeitraum stattgefunden haben. Es waren eine Unmenge Satelliten, die das Erdorbit erreicht haben. Aber, Herr Fellenberg, so viele Starts waren es nicht. Wie hängt das zusammen?
Von den Starts her gesehen nicht. Ganze 3 Starts, 2 in Russland, einer in Indien. Aber dabei sind insgesamt 45 Satelliten aus 19 verschiedenen Ländern ins All gekommen. Und ich denke mal, das ist doch ein ganz schöner Happen, der da jetzt auch vor uns liegt. Beginnen wir mit dem 14. Juni, dem Start eines Kosmos-Satelliten, ein kleines Jubiläum. Offiziell der Satellit Kosmos 2500 an Bord einer Soyuz-W1B-Fregatte von Plesetsk aus. An Bord befand sich GLONASS-M, also ein Navigationssatellit, Uragan-M vom Typ her, der quasi als Ersatzsatellit für Ältere im GLONASS-Netz gilt. Am 19. Juni dann der Start mit den vielen Satelliten an Bord einer Dnjepr-Trägerrakete in Jasny. Eine ganze Zahl von Satelliten. Fangen wir also an. KAZ-EOSAT-2 ist ein etwas größerer Satellit von 177 Kilogramm Masse. Es handelt sich hierbei um einen mittelauflösenden Erderkundungssatelliten aus Kasachstan. Da haben wir 2 Hodoyoshi-Satelliten, Nummer 3 und 4, die sind aus Japan, dienen der Erderkundung und Kommunikation. Einer hat eine hochauflösende Kamera an Bord, der andere eine etwas kleinere Kamera. Dazu Wasserstoffperoxid-Triebwerke und elektrische Triebwerke. Die Startmasse betrug 66 Kilogramm bzw. 58 Kilogramm. Unisat 6 ist etwas Besonderes, er stammt aus Italien. Es ist ein Amateurfunk-Technologiesatellit der Gauss-Gruppe in Rom, 28 Kilogramm schwer. Aber an Bord befinden sich Aussetzmechanismen für weitere kleinere CubeSat-Satelliten. Der nächste große Satellit, die Hauptnutzlast eigentlich dieses Starts, ist Deimos 2 aus Spanien. Es handelt sich hierbei um einen Erderkundungssatelliten der Elecnor Deimos, gebaut von Satrec in Südkorea. Und dieser Satellit von 310 Kilogramm Masse hat ein kleines Teleskop an Bord zur Erdbeobachtung, wie gesagt. Dann haben wir TITER, das ist ein Amateurfunk- und Technologiesatellit aus Argentinien, 23 Kilogramm schwer. Er hat auch eine Erdbeobachtungskamera und einen GPS-Empfänger an Bord. Dann haben wir SAUDISAT 4, ein Technologiesatellit. Er testet einen Gravitationsreferenzsensor und UV-LEDs. Startmasse 112 Kilogramm, also auch noch einer von den größeren Satelliten. Aurora ist ein erster Satellit des Tablet-Z-Programms der Firma Sputnik aus Russland. Er wird auch Tablet-Z-2UEO genannt. Die Startmasse 26 Kilogramm dient technologischen Tests und der Erdbeobachtung sowie umfangreichen Kommunikationsexperimenten. Aprilsat 9 und 10 sind zwei Satelliten, die jetzt in den USA quasi beheimatet sind. Ursprünglich war das Projekt eine argentinische Angelegenheit, Latinsat. Es geht darum, dass global Daten erfasst werden. Das fängt an von, wenn Sie so wollen, von Tankständen an Tankstellen bis Wetterbojen auf Ozean, und die können dann global verteilt werden. Zwei astronomische Forschungssatelliten stammen aus Kanada. Das ist Brite CA1 und 2 oder Brite Toronto und Brite Montreal. Brite Toronto konnte erfolgreich in Betrieb gesetzt werden und untersucht Sterne, die hellsten Sterne in unserer Milchstraße. Der zweite Satellit aus Montreal, der hat Probleme, weil er nicht von der Oberstufe der Trägerrakete getrennt werden konnte, nicht aktiviert werden konnte. Ursächlich durfte ein Fehler im kanadischen Aussetzsystem sein. Dieses Brite-System ist ein multinationales Programm aus Österreich, Polen und Kanada, jeweils zwei Satelliten, jeweils in einer anderen Bandbreite des Lichts zur Untersuchung. Jetzt fehlt leider einer. Wir werden sehen, wie weit der andere das auffangen kann. Nanosat CBR1 ist ein 1U, also ein ganz kleiner 10x10 cm CubeSat-Satellit aus Brasilien, hat ein Magnetometer und ein Dosimeter, also Stasis-Messgeräte an Bord, das gilt auch dem Amateurfunk. Dann haben wir aus Belgien zwei QB50-Satelliten, P1 und P2. QB50 ist ein internationales Projekt von 50 kleinen Forschungssatelliten. Es gibt vier verschiedene Messinstrumentengruppen, die auf diesen Satelliten eingesetzt werden sollen. Und diese 50 Satelliten sollen eventuell in 2-3 Jahren in Argentinien gestartet werden. Und jetzt, diese beiden kleinen sind erst einmal, technische Demonstratoren. Die stammen noch vom Hersteller aus Belgien. FLOC 1C, hierbei handelt es sich um 11 FLOC-Satelliten. Wir hatten ja schon darüber berichtet, in der Raumstation wurden ja einmal 28 dieser FLOC-Satelliten ausgesetzt. Es ist eine amerikanische Firma, die kommerzielle Erdbeobachtung macht. Diese Satelliten, die aus der Raumstation ausgesetzt wurden, FLOC 1, sind bereits weitgehend verglüht. Und diese hier sind natürlich in höheren Umlaufbahnen, etwa 600 Kilometer, und werden viel länger arbeiten können. Es ist FLOC 1 C1 bis 11. POPSAT HIP1 stammt aus Singapur, Amateurfunk- und Technologiesatellit, der auch eine Kamera an Bord hat und einen Kaltgasantrieb. Es ist ein 3U-CubeSat, also 10x10x30 cm. Antelsat ist der erste Satellit aus Uruguay. Er hat eine Kamera und einen Infrarotscanner an Bord. Das ist ein 2U-CubeSat. Dann haben wir Perseus M2 und M1. Das sind zwei 6U-CubeSats. Das erste Mal, dass ein solcher sechsteiliger CubeSat gestartet wurde. Diese stammen aus Russland und haben ein Schiffsverfolgungs- und Tracking-System AIS an Bord. Polyitan ist aus der Ukraine ein 1U-CubeSat der Universität Kiew, der Sonnen- und Temperatursensoren testen soll. Dann haben wir Tigris, den ersten Satellit aus dem Irak. Es ist ein 3U-CubeSat, den irakische Studenten gebaut haben, und zwar in Italien, der dort mit dem Unisat geflogen war und dort ausgesetzt werden konnte. Lemur 1 ist aus den USA. Es ist ein 3U-CubeSat, ein Prototyp eines Erderkundungssatelliten von 4 Kilogramm Masse, der eine Infrarotkamera an Bord hat. AeroCube 6 ist ein CubeSat-Satellit aus den USA von der Aerospace Corporation. Kurz nach dem Aussetzen wurde dieser 1U-CubeSat, wie gesagt, also 10x10x10 cm, getrennt in zwei einzelne 0,5 Kilogramm schwere Satelliten und daher die Bezeichnung dann AeroCube 6A und 6B. Dann haben wir DTU-SAT 2 aus Dänemark. Es ist ein 1U-CubeSat der TU Dänemark. Ein ganz interessantes Experiment ist da vorgesehen. Man hat Vögel, Kuckucke, mit einem Sender ausgerüstet und man will beobachten über den Satelliten, wo diese Vögel hinfliegen, wo die größten Populationen sind. Und das versucht man über diesen kleinen, 1 Kilogramm schweren Satelliten herauszufinden. Dutchifat ist ein Satellit der Herzlier-Universität in Israel. Es geht darum, dass man mittels dieses Satelliten und seinem Handy eine Positionsbestimmung durchführen kann. Da es immer wieder vorkommt, dass sich Touristen in Wüste und anderen Gegenden verlaufen, ist das die Möglichkeit der Positions, einer genauen Positionsbestimmung, zumindest will man das ausprobieren. Und schließlich ist noch Patze an Bord gewesen aus Taiwan, ein 2U-Kubsat der Shenkung-Universität. Es ging dabei um den Testverlagekontrollsystem. Allerdings waren zunächst keinerlei Signale von Patze empfangen worden. Ob der Satellit überhaupt aktiviert werden konnte, ist zurzeit noch nicht klar.
Damit wurden insgesamt 38 Nutzlasten ins Erdorbit transportiert mit dieser Dnjepr-Trägerrakete. Davon hat sich eine Nutzlast nicht getrennt, also im Prinzip 37 aktive Satelliten. Hat dieser eine Start aufzuweisen. Kommen wir zur letzten Mission im Monat Juni 2014, Herr Fellenberg.
Und zwar den Start in Indien, in Sriharikota, an Bord einer PSLV-CA-Trägerrakete, einer indischen Trägerrakete, der etwas kleineren. Ein französischer Erderkundungssatelliten Spot 7, 740 Kilogramm schwer, der seinem Vorgänger gleicht, Spot 6, der seit einiger Zeit die Erde umkreist und zusammen ein System bildet. Spot gibt es schon sehr lange. Das waren früher sehr recht große Satelliten, die mit Ariane-Trägerraketen gestartet wurden. Und um dieses kommerzielle Spot-System aufrechtzuerhalten, gibt es jetzt diese beiden kleineren Spot 6 und 7. Auch 6 wurde mit einer indischen Trägerrakete gestartet. Da man noch die Möglichkeit hatte, Zusatznutzlasten mitzunehmen, waren noch einige kleinere Satelliten dabei. EISAT 1 aus Deutschland, das ist ein erster Satellit des DLR, speziell zur Schiffserkennung und Schiffsleitung mit diesem sogenannten AIS. System und hierbei im Gegensatz zu bisherigen derartigen Satelliten eine spezielle ausfahrbare neuartige AIS-Helix-Antenne im Test, 14 Kilogramm war die Startmasse. Zwei identische Technologiesatelliten der Universität Toronto, also aus Kanada, waren an Bord, CAN-X4 und CAN-X5. Sie haben Kaltgasantriebssysteme, damit soll eine Möglichkeit für stabile Formationsflüge getestet werden und die Intersatellitenkommunikation. Jeder Satellit hat eine Startmasse von 7 Kilogramm. Velox P1 ist ein 3U-CubeSat der Nanyang-Universität in Singapur. Er besteht aus dem NSAT-Muttersatelliten und einem PSAT-Tochtersatelliten. Es sind Erdbeobachtungen vorgesehen und Kommunikationsexperimente. Nach 2 bis 3 Monaten soll der Tochtersatellit von nur 0,25 Kilogramm vom restlichen 4,28 Kilogramm schweren NSAT abgetrennt werden. Und dann sind auch noch gemeinsame Experimente vorgesehen. Letzter Satellit an Bord, kann man Satellit eigentlich nicht so sagen, ist eine zusätzliche Nutzlast auf der Oberstufe, AINS oder MRENSIS. Das ist eine Technologieeinheit für den Einsatz auf künftigen Trägerraketen. Das ist das zweite Mal, dass eine solche Einheit auf der Rakete getestet wird. Es geht dabei um Navigation und Flugführung. Das waren alle Starts. Wie gesagt, es waren nur 3 Starts, aber sehr viele Satelliten, die im Monat Juni ins All gelangten.
Ich bedanke mich bei Herrn Fellenberg von den Essener Raumfahrtinformationen.